Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Seit fast 40 Jahren gibt es den Max-und-Moritz-Preis, der als wichtigste Auszeichnung für grafische Literatur und Comic-Kunst im deutschsprachigen Raum gilt. Und auch wenn in diesem Jahr der dazugehörige Erlanger Comic-Salon abgesagt werden musste, der Preis wird trotzdem vergeben in ganz unterschiedlichen Kategorien, also Comics für Kinder und Jugendliche oder deutschsprachige und internationale Comics. Insgesamt sind 25 Titel im Rennen. Regina Voss kennt sie alle. Was ist denn Ihr persönlicher Favorit?
Ja, bis auf einen einzigen konnte ich das jetzt nicht eindampfen, aber es gibt zwei, die bei mir das Rennen machen. Das ist Mikael Ross mit Der Umfall, tatsächlich mit M, und Tina Brenneisen mit dem Buch Das Licht, das Schatten lehrt. Das erste erzählt die Geschichte von einem Jungen mit geistiger Beeinträchtigung und Tina Brenneisen beschäftigt sich aus persönlicher Betroffenheit mit dem Thema Todgeburt.
Wir können uns ja das erste Mal anschauen, das Album mit dem merkwürdigen Titel Umfall mit M. Worum geht's da? Was bedeutet dieser Titel?
Ja, kurz nur, es ist eben dieser junge Noel, oder vielleicht ist er auch ein junger Mann. Er weiß es selber nicht so ganz genau, er kennt sein Alter nicht und er lebt ganz in einer sehr engen Beziehung mit seiner Mumsi, das ist die Mama. Die sind wirklich ganz liebevoll miteinander, aber ausgerechnet an seinem Geburtstag fällt die Mutter um und das ist eben dieser Umfall, der Titelgebende. Und sie kann sich nicht mehr um ihren Sohn kümmern und er muss umziehen. Also plötzlich ist wirklich alles anders. Und er kommt in ein inklusives Dorf, nenne ich es mal. Da leben 800 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder anderen Beeinträchtigungen.
Das klingt ganz schön eng für einen Menschen, der vorher die ganze Zeit zu zweit mit seiner Mamsi gelebt hat.
Ja, definitiv. Das ist eine absolute Umstellung. Aber wie ich finde, nicht nur für den Jungen, sondern auch für die, die dieses Buch, dieses Comic lesen. Also ich hatte manchmal auch so leichte Überforderungsgefühle, weil da ist eine Quirligkeit in diesem Dorf und eine Kommunikation. Und er wird gleich begrüßt mit Hey, sexy Typ oder so ähnlich. Und er muss erstmal lernen, wem kann ich hier vertrauen? Wie muss ich auf die einzelnen Personen reagieren? Was kann ich ernst nehmen? Was ist einfach nur Macke?
Und wie sieht das Ganze aus? Wie ist das zeichnerisch umgesetzt?
Ja, bunt. Also zeichnerisch ist es wirklich bunt. Mikael Ross hat sich nach vielen Bleistift-Comics dafür entschieden, Buntstifte zu nehmen. Und das ist toll, weil man wirklich sieht, wie sind die Gefühle. Also er drückt mal heftig aus, es ist auch mal zart, es ist wirklich sehr lebendig. Nur die Hintergründe sind am Computer koloriert.
Und passt das gut mit der Sprache zusammen?
Na, auf der Textebene hat sich Mikael Ross wirklich für die radikale Perspektive von Noel entschieden. Er hat dort ja lange recherchiert und wirklich den Leuten zugehört und das merkt man. Er bleibt in der Logik von Noel, er bleibt in der Sprache von Noel. Auch da hat der Leser zu tun oder die Leserin.
Also hat Ihnen gut gefallen und Sie begeistert?
Ich bin absolut begeistert. Es ist auch wirklich, also zeichnerisch auch hohe Kunst, sehr filmisch, farblich toll, ist super.
Und da war ja noch ein anderes Comic, was Sie genannt haben am Anfang, Das Licht, das Schatten lehrt von Tina Brenner. Renneisen. Da sieht man auf dem Umschlag ein Paar, das durchs Gras läuft. Wer sind denn diese beiden?
Ja, das sind Tina Brenneisen und ihr Freund. Und ich habe ja fast den Eindruck, die laufen so mutterseelenallein über die verlassene Weltkugel. Ja, die müssen sich damit auseinandersetzen, dass ihr Sohn nicht bei der Geburt, sondern wirklich tot zur Welt kommt. Und Tina Brenneisen beschäftigt sich eben mit dieser Auseinandersetzung. Wie können wir dieses Trauma verarbeiten?
Das klingt jetzt nicht so nach so einem einfachen Comic-Thema.
Nein, das ist tatsächlich, also auch da hatte ich zu tun. Es ist so, dass Tina Brenneisen ganz schonungslos das erzählt. Also sie zunächst leben die beiden ganz zurückgezogen. Sie ziehen die Gardinen zu und schon der Weg zur Mülltonne wird eigentlich so eine Horrortour, weil dann steht die Nachbarin vor Tina und fragt, was ist denn nun geworden? Also sie kommen eigentlich zunächst gar nicht so richtig ins Leben. Und auch die Gedanken hängen immer in diesem Konjunktiv fest. Denn sie haben sich ja darauf vorbereitet, Eltern zu sein. Sie haben ja geträumt und sie haben natürlich auch ganz praktisch ihre Wohnung umgestellt. Das ist erstmal alles vorbei.
Und bestimmt das die ganze Geschichte? Weil sowas lässt sich ja nicht so lange durchhalten als Grundton.
Nein, natürlich verändert sich im Laufe der Zeit etwas, obwohl Tina Brenneisen eben sich dagegen wehrt, dass die Zeit alle Wunden heilt. Sie versuchen erstmal über teilweise kuriose Rituale wieder ins Leben zu kommen. Sie geben sich Sozialpunkte dafür. Wer schafft es, einen Außenkontakt herzustellen? Wer bringt den Mülleimer runter? Und dann fangen beide auch an zu arbeiten, ihr Freund, und sie fängt eben an zu zeichnen. Aber auch da wird sie praktisch in biografische Wunden richtig reingezogen. Sie sitzt auf einem Sessel, der ihr ihre Mutter geschenkt hat. Und die Mutter, ihre Familie, ist überhaupt keine Hilfe bei dieser Verarbeitung. Die negieren das, dass man ein Kind betrauern kann, was ja eigentlich nicht wirklich sichtbar lange auf der Welt war.
Also ganz was anderes als ein Unfall, oder gibt es doch irgendwelche Korrespondenzen? Denn beides hat ja zumindest was mit einem ganz persönlichen Erleben zu tun.
Ja, von der Thematik natürlich grundverschieden, aber beide beherrschen die große Kunst, wirklich für seelische Zustände Bilder zu finden. Also Michael Ross macht das sehr körperlich, da geht das Innere ins Außen, also er lässt wirklich die Gesichter mutieren, die Menschen sind unheimlich kräftig gezeichnet, die sind sehr in Bewegung. Und Tina Brenneisen dagegen schafft Bildmetaphern, ganz fantastische, aber auch total bedrückende. Also sie zeichnet mal einen Sarg statt ihres eigenen Bauches oder versucht, einen See mit Steinen zu füllen in so einer fast expressionistischen, holzschnittartigen Ausdrucksweise.
Was ist Ihnen denn noch aufgefallen auf der Nominierungsliste, wo Sie dachten, boah, das ist toll, dass das da drauf ist?
Na, ich stehe ja auch auf Kindercomics und da hat sich ja viel getan. Das ist ja nicht mehr nur süßlich. Da gibt es zum Beispiel Ariol, das ist ein kleiner Esel. Da heißt es so schön im Klappentext, ein Esel wie du und ich. Und der steht eigentlich für eine Veränderung im Kindercomic-Bereich. Also die Autorencomics haben sich ja auch sehr zu persönlichen Geschichten entwickelt. Das gibt es jetzt auch im Kinderbuch oder im Kindercomic. Figuren, mit denen man sich identifizieren kann, die ganz kleine, normale Probleme haben. Das ist toll. Von Marc Boutavant ist das, glaube ich, Band 7. Und dann natürlich noch Anke Kuhl mit Menno, auch so eine ganz einfache Geschichte.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Das ist super. Ne? Mhm. Westdeutsche Kindheit, aber auch unspektakulär und trotzdem für Kinder ganz, ganz toll. Ja, und was absolut auffällt, es gibt viele doch feministische Comics, die sich mit dem Thema, wie werde ich zur Frau gemacht, wie werde ich Frau, beschäftigen.
Gab es auch was, wo Sie sich geärgert haben oder wo Sie gedacht haben, naja, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen oder das fehlt total auf dieser Liste?
Nein, da ist eine große Bandbreite abgebildet. Das Gefühl habe ich nicht. Womit ich immer nicht so viel anfangen kann, sind so Comicstrips, die vorher in Tageszeitungen erschienen sind und dann eben als Buch veröffentlicht werden. Ich kann die Idee schon verstehen, man möchte da nochmal eine Ewigkeit herstellen. Das ist mir manchmal zu viel, dann so ein schickes Cover drum zu machen. Ich liebe einfach auch diese Comics, die eben nur für die kurze Lektüre einer Zeitung da sind und dann einfach weg sind.
Regina Voss, vielen Dank. Und wer dann das Rennen macht, das wissen wir am 10. Juli, dann wird der Max- und Moritz-Preis diesmal im Netz als Videostream verliehen.